Guten Morgen miteinander. Seit über 20 Jahren gibt es zwei Verse, die mich irgendwie begleitet haben, die mich herausgefordert haben, die mich, die so ein bisschen alles gekostet haben von mir. Ihr kennt sie sicher. Das eine ist der Missionsbefehl, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Ja, das tönt so cool. Nur oft bin ich schon herausgefordert, wenn nur eine Person da ist, die ich bejüngern sollte. Oder der andere, der Parallelvers von Johannes, ja? So wie ich gesandt bin in die Welt, so sende ich euch in die Welt. Ja, aber die Welt, die wartet einmal einfach nicht so auf mich. Und ist nicht immer nur so herzlich willkommen heißend. Kennt ihr das? Für mich ist es eine grosse Ehre, dürfen da zu sein. Als ich die Anfrage bekommen habe, bin ich zuerst einen Moment erstaunt gewesen, weil ich bin schon viele, viele Jahre nicht mehr da in der Pfimi gewesen. Aber als ich dann euren Pastor oder René durfte kennenlernen, da bin ich einfach beeindruckt gewesen. Ich bin beeindruckt gewesen, aber einem Mann, der irgendwie das Gegenteil ist von dem, was ich manchmal nicht so schätze, so Leute, die so ganz engstirnig sind. Er hat einen riesig weiten Horizont. Und etwas Zweites hat mich beeindruckt. Seine Liebe zu Gott und seine Liebe zu euch, zu den Menschen auch sonst. Ich bin aus dem Treffen rausgekommen und bin irgendwie einfach inspiriert gewesen. Ich bin begeistert gewesen. So einen Mann durfte kennenlernen und durfte spüren, wenigstens so ein Bier ein bisschen spüren, was für eine Geschichte das Gott mit ihm schon geschrieben hat. Und ich bin mega gespannt, was noch weiterkommt. So, es ist wirklich eine Ehre, dürfen da zu sein. Dankeschön. Aber es ist für mich auch wie ein bisschen ein Heimkommen. Fimi hat einen riesen Teil, einen wichtigen Teil in meinem Leben. Ich will vielleicht sagen, ich bin ein bisschen wie ein Pilgerer gewesen, ja? Immer auf der Suche nach Gott. Und als ich aus der reformierten Kirche dann irgendwann rausgegangen bin, weil ich einfach das Gefühl hatte, da muss noch mehr sein, dann bin ich in der Pfimi gelandet. Zuerst im Buchegg, da in Zürich. Dort habe ich so die Liebesbeziehung angefangen zu entdecken zu Gott. Dann war ich zurück in der Pfimi, dort durfte ich meine Frau kennenlernen und sie hat mich wie überall mit hineingenommen. Ich durfte alles kennenlernen von einer Kirche. Jeden Dienst bis auf Kinderhütte. Das habe ich noch nicht geschafft, ich hatte dort noch kein Kind. Und das war unheimlich cool für mich. Einfach ausprobieren, dürfen mal in das Zeug hineinwachsen. Und seitdem ist meine Pilgerreise wie weitergegangen. Ja? Ich bin dann in eine Prophetenschule gekommen, ich habe Theologie studiert, habe das Gefühl gehabt, das muss noch ein bisschen mehr zu den Leuten. Dann sind wir in die Gemeindegründung gegangen. Von der Hausgemeindegründung haben wir versucht, in der Kampfkunstwelt ein bisschen spezifischer angefangen, Reich Gottes bauen. Wir haben verschiedene Sozialunternehmen gestartet und jetzt bin ich hauptsächlich als Berufungscoach unterwegs. Wieso sage ich euch das? Damit ihr vielleicht ein bisschen versteht, wenn ich Sachen, die ihr wahrscheinlich alle schon super gut kennt. Ich habe mega Freude gehabt, ein Plakat. Nützt Gebet überhaupt? Das scheint eine Frage zu sein, die ihr einmal angeschaut habt. Wenn ich solche Sachen ein bisschen von einem anderen Blickwinkel für euch betrachte. Ich hoffe, dass ich euch heute Morgen ein bisschen darf herausfordern, ein bisschen darf zum Nachdenken bringen, aber vor allem auch einfach ermutigen, für das, was Gott mit euch noch möchte schreiben. In all dieser Zeit, wenn ich so all 5-6 Jahre wieder ganz an einen anderen Ort hergegangen bin, dann habe ich mich etwa so ein bisschen unsicher gefühlt. Ja? Wenn du in ein ganz neues Umfeld hineinkommst, eben, die Leute, die haben aber nicht auf mich gewartet. Und manchmal habe ich mich gefragt, was habe ich eigentlich zu bringen? Was haben wir eigentlich zu bringen? Ich weiß nicht, ob du die Frage kennst. Wenn du so am Arbeiten bist, ich habe früher als Maschinenmechaniker gearbeitet, habe ich mich bei dir gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen mir und einem anderen Mechaniker, der hier arbeitet? Vor einigen Jahren, das war etwa beim 08, 09, wir haben dort gerade so die ersten zwei Hausgemeinden gegründet in Zürich. Da haben mich die Leute, die ich aufhören durfte, zu Jesus führen, haben mich herausgefordert und gesagt, hey, wir lesen in der Bibel, dass Jesus seine Jünger aussendet, auf die Strasse zum Predigen und Sachen vorbereiten, dass nachher Jesus selber hinterherkommen kann. Wir wollen das auch lernen. Trainier uns bitte in Strassenevangelisation. Ich weiss nicht, wieso ich geht. Aber das ist nicht mein Lieblingsding. Wer hat schon mal auf der Straße versucht zu evangelisieren? Wow! Hammer! Wer macht es gern? Es hat immer noch Hände oben gehabt. Mein tiefer Respekt. Ich nicht. Also, ich mache es. Und ich habe ganz, ganz, ganz viel Schönes erlebt. Aber so richtig gern, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe die Leute genommen und habe versucht, mein Bestmögliches zu geben und alles irgendwie beibringen, was ich gewusst habe über Evangelisation. Und ich habe ganz viele gelehrige Schüler gehabt, die das umgesetzt haben und gemacht haben. Und wir haben Cooles dürfen erleben dabei. Wir haben irgendwann, nachdem wir das ein halbes Jahr lang gemacht haben, haben wir mal alle Leute eingeladen, die wir so erreicht haben und haben gesagt, hey, lass uns jetzt mal wirklich einen scharfen Cut machen. Und wir bringen alle Sachen zusammen, die nichts mehr mit Jesus zu haben, die ihr nicht mehr braucht. Und wir sind in den Wald gegangen und haben ein grosses Feuer gemacht und haben angefangen, Ware reinzuwerfen. Hey, gewaltig. Von okkulten Büchern, von esoterischen Sachen, von Tarotkarten, von noch ganz anderem Zeug, das ich gar nicht erst gekannt habe. Ein riesen Kaibenberg. Da haben wir ein Cooles erlebt. Aber da hat es einen gehabt, der hat einfach immer alles etwa falsch gemacht. Ja, der hat einfach nie das gemacht, was ich vorher geraten habe. Blöderweise war er einfach viel erfolgreicher gewesen, wie wir alle anderen. Wenn wir nachher erzählt haben, so was wir erlebt haben, der hat jetzt immer Leute gehabt, die irgendwie ganz neu sich für Jesus entschieden haben, ihr Leben anvertraut haben, dort auf der Straße. Immer. Und das hat so ein bisschen an meinem Ego gekützelt, ja. Ich wollte dann ein bisschen genauer hinschauen, was ist denn das, was der anders macht? Also das, was er erzählt hat, das habe ich nicht unbedingt besser gefunden. Theologisch hat es oft überhaupt nicht vertebt. Aber der hat zwei Sachen gehabt. Er hat Menschen einfach genommen, wie sie sind. Und er hat ihnen nicht erzählt, was alles falsch ist. Und er hat seinen Papa im Himmel gern gehabt. Und das Beste, was er dann machen konnte, ist, diese Menschen nehmen und irgendwie mit Gott connecten. Und er hat für die gebetet. Und die Leute, die haben einfach wie Gottes Liebe erlebt, dort auf der Straße. Und eine Person nach der anderen war tief berührt gewesen. Und total anders aus dieser Begegnung rausgekommen, wie sie reingekommen sind. Das hat mich nachdenklich gemacht. Als ich angefangen habe, als man mir das gelehrt hat, wie man evangelisiert, ja, dann habe ich so das Evangelium in Kurzform versucht zusammenzupacken, damit man es gut präsentieren kann. EE hat das damals geheißen, vielleicht kennen das die einen oder anderen noch. Und das hat erstaunlich gut geklappt an dem einen Ort, so in der Innerschweiz und so, hat das super geklappt. Aber bei uns in Zürich, ja, das kannst du vergessen. Da hat doch niemand darauf gewartet, dass irgendjemandem so das Richtige, die Wahrheit erzählt. Interessiert doch nicht. Wenn sie Informationen wollen, dann haben sie einen Ort, wo sie fragen können. Dann gehen sie Mr. Google fragen und finden alles raus, was sie wollen. Ganz egal, ob die Antwort qualitativ gut ist oder nicht, aber dort geht man Informationen holen, ja? Und wenn ich mir das so genau überlegt habe, und ich tue jetzt Sachen ein bisschen zusammenfassen und ein bisschen pointiert formulieren, ich hoffe, dass ich niemandem jetzt auf die Füße stehe. Wenn ich mir das genau überlegt habe, habe ich müssen sagen, das Evangelium, das ich da bringe, das ist vieles. aber keine gute Botschaft. Einfach nicht. Ich meine, faktisch erkläre ich doch einer Person, die da frisch, fröhlich auf der Straße am Schwätzen ist, los, du weißt es nur nicht, aber eigentlich geht es dir miserabel. Du bist ein Sünder. Du kommst nicht in den Himmel. Und spätestens dann haben mir die meisten Leute so ein bisschen gekreuzt angeschaut und müssen sagen, was willst du von mir? Und nachher ist es weitergegangen, ja, dann habe ich ihnen erklärt, was sie dann machen können, obwohl sie jetzt Sünder sind, dass es trotzdem eine Möglichkeit gibt. Und ich habe von Jesus erzählt und alles drum und dran. Und am Schluss sind sie an den Punkt gekommen, wo sie wieder dürfen, fröhlich sein und es dann wieder dürfen, gut gehen, weil jetzt sind sie nicht mehr unbedingt Sünder und gehen in den Himmel. Und je länger, je mehr, dass ich über das nachgedacht habe, habe ich mir gesagt, was mache ich da eigentlich? Das ist doch kein Evangelium. Ich drücke dich zuerst ein bisschen im Boden ab, dass du dich richtig schlecht fühlst, sodass ich dich wieder aufbauen kann und dann geht es dir wieder gut. Etwas muss ändern. Und ich habe mir dann einfach einmal so eine Scheibe abgeschnitten von dem, der da so erfolgreich evangelisiert hat, vom Andrew. Und habe versucht, das Gleiche zu machen. Ja? Ich habe versucht, das Erfolgsrezept zu nehmen und ich nehme einfach die Menschen, egal, wo sie sind. Ich sage ihnen nicht, was alles nicht passt, was mir nicht passt, was nicht mit der Bibel übereinstimmt oder weiss, was ich. Und ich bete einfach für die. Das war der absolute Gamechanger. Das hat alles verändert. Ich pick eine Sache raus. Wir haben dann versucht, mit der Zeit so die Nuggets wie zusammenreihen, ja, und so ein bisschen Meilensteine entwickeln. Wie kann man Leute zu Jesus führen, zu Jüngern machen, Gruppen formen, sodass sie miteinander verbindlich unterwegs sind. Das war so ungefähr der Horizont, den wir hatten. Und ich habe gedacht, ja gut, Sachen einfach aufschreiben und zusammenstellen ist eins, aber das muss funktionieren, ja. Ich bin an einen Ort gegangen, wo ich gedacht habe, wenn es dort geht, geht es überall. Ich bin in einen MMA-Verein gegangen, Mixed Martial Art. Das sind so die rauchen Jungs unter den Kampfkünstlern, die versuchen, so real wie irgendwie möglich zu kämpfen, mit so wenig Regeln wie irgendwie möglich. Man kämpft oben, man kämpft am Boden, man braucht Füße, man braucht alles, was man irgendwie kann. Und ich habe nichts anderes gemacht, als das, was ich mir jetzt abgeschaut habe. Ja? Ich nehme die Leute einfach. Ich fange, wenn ich eine Gelegenheit habe, bete für sie und schaue, was passiert. Und dann ist die erste Gelegenheit gekommen. Wir sind gerade nach einem Training sind wir in der Umziehkabine gsi und da kommt der junge Bursch rein, der war noch keine 20, gewesen, mit einem kaputten Fuß. Und ich so denke, Tobias, jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In so einem Moment flattert mein Herz so richtig. Und ich habe gesagt, nein. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Und ich habe gesagt, komm, ich bete für dich. Dann kannst du morgen gleich an das Turnier gehen, wo du willst. Und dann schaut er mich an, so. Ich sage dem einmal, weil ein Ölgötz. Ja, er ist einfach so da und hat nichts mehr gemacht. Der hat nicht geschnallt, von was ich rede. Und ich habe ihn dreimal aufgefordert, komm, ich bete für dich, damit dein Fuß wieder besser werden kann. Am Schluss habe ich ihn gepackt und habe ihn in die Mitte vom Raum hineingestellt und habe einfach für ihn gebetet. Ich meine, wir haben vorher gekämpft miteinander, dann ist das harmlos. Oder? Und dann ist er geheilt, von einem Moment auf den anderen, aber so verschrocken. Er hat sein Zeug genommen, seine Tasche und seine Kleider und ist rausgerannt und ist nie mehr gekommen. Ich fand, ja gut, also, die anderen rundherum natürlich alles mitbeobachtet, alles gesehen, dann kommt der Nächste irgendwie eine Woche später, du, Tobias, mein Nacken tut mir weh, kannst du für mich auch beten? Dann habe ich für den auch gebetet, der Nacken war geheil und der ist auch nicht mehr gekommen. Ein ganzer Sommer weg gewesen. Aber nach dem Sommer ist er wieder aufgetaucht. Ich habe dort versucht, den Verein ein bisschen mehr aufzubauen. Ich war gerade am Vertrag geschrieben und am Sachen verkauft. Und so. Und dann sagte er, Tobias, ich muss mit dir reden. Okay. Nachher, gell? Tobias, ich muss mit dir reden. Und er hat nicht Luft gelassen. Und hat gesagt, einen Sommer lang habe ich in deinem Lieblingsbuch gelesen. Ich dachte, was willst du wissen, was mein Lieblingsbuch ist? Ja? Einen Sommer lang habe ich die Bibel gelesen und jetzt habe ich Fragen. Und dann ist mir kalter Rücken abgelaufen. Der Trainer ist gekommen und hat gesagt, hey, meine Schultern, kannst du auch für meine Schultern beten? Seit Monaten tut mir die Schultern richtig weh. Und so habe ich für den gebetet und der ist geheilt worden. Ich könnt euch vorstellen, ungefähr in dem Stil, ja? Und all die rauchen Jungs, die jetzt wirklich mit Killen und Glauben, also nichts am Hut haben, sind neugierig geworden und haben mich wollen. So, wir haben angefangen zu trainieren. Wir haben nachher auf diesen stinkenden, schwitzigen Matten haben wir unsere Bibeln ausgepackt. Meistens haben sie keine Bibel dabei gehabt, dann mussten sie so einen Zettel mitbringen. Und wir haben Bibeltexte miteinander gelesen und wir haben die versucht zu verstehen und praktisch anwenden im Leben. Das war der Hammer. Heilige, ja, okay, vielleicht müssen wir vorne anfangen. Verletzungen hat es genug gegeben und Heilige dementsprechend auch. Am meisten aber hat mich fasziniert, der eine Typ, der dort war, auf den Stegen gehockt, uns zugeschaut. Ich habe ein paar Mal eingeladen, komm doch auch. Nein, sicher nicht. Und dann am Schluss haben wir gebetet füreinander, sind wieder ein paar Heilige passiert. Und dann sagt er, wisst ihr, ich bin nur da, weil ich dem versprochen habe, ich bringe ihn wieder heim mit dem Auto. Aber darf ich auch mal beten? Ja, frage mich nicht, wie das theologisch funktioniert. Aber auf alle Fälle, der hat nichts von Jesus wissen, aber er hat natürlich so ein Wunder erleben und hat dann gebeten natürlich prompt. Gell? Gott ist so gnädig. Der ist so liebevoll. Prompt diese Vollgeheil gewesen. Und so haben wir, ich weiss nicht, 6, 7, 8 Heilige pro Abend, wo wir miteinander zusammen waren, erlebt. Gott ist so gnädig gewesen. Aber wenn ich so Geschichten erzähle, ist mir natürlich schon bewusst, das ist nicht das Normale. Ich meine, das Normale, wenn ich normalerweise für Leute bete, dann geschieht manchmal auch etwas. Und manchmal muss ich richtig gut hinschauen. Am letzten Donnerstag habe ich 3 Lektionen unterrichtet an einem Abend und einer ist reingesessen, schon von Anfang an, also mit dem steifen Nacken, hat sich nur auf dem Stuhl gedreht, ja. Und dann nach 2 Lektionen ist er am Boden unten gelegen und hat gesagt, ich stehe nicht mehr auf. Ich kann nicht mehr aufstehen. Dann hat es mir in den Nucki rausgehauen und ich fand, komm, jetzt beten wir für den. Wir haben für den gebetet. Und dann sagt er so, es tut immer noch weh. Okay, beweg mal deinen Kopf. Ja. Dann hat er so den Kopf angefangen zu bewegen. Und vielleicht 30% von der Bewegung war schon wieder da gewesen. Ich sage nicht so schlecht, ja. Dann haben wir und dann ist etwa 70% wieder da gewesen und er ist wieder aufgesessen und ist wieder hergesessen. Aber wenn man nicht nachfragt, wenn ich nicht wirklich schaue, dann hätte ich einfach gedacht, ja, es tut immer noch weh und er wäre am Boden liegen geblieben und hätte gar nicht geschnallt, dass da so viel passiert ist. Kennen Sie so Sachen? Ich kann mich erinnern an so einen Abend, wir haben am Schluss nach dem Training noch so geschwärmt von dem, was passiert ist, sind an der Bushaltestelle gesessen und neben uns hockt ein Mann mit Krücken. Und ich irgendwann dachte, nein, das kannst du auch nicht machen, die ganze Zeit von Heiligen erzählen da aneinander und da hockt so jemand nebendran, der ganz offensichtlich Heilig bräuchte. Dann haben wir ihn dann gefragt, ja, was er denn eigentlich hätte und ob wir für ihn nicht beten dürfen. Dann sagt er, ja, er geht jetzt dann gerade irgendwie den nächsten Tag, weiss nicht mehr genau, seine Knie operieren, kommen künstliche Kniegelenke über die Säge so kaputt. Und es tut grässlich weh. Dann haben wir für ihn gebetet und er hat keine Miene verzogen. Der Bus ist gerade gekommen, wir sind alle eingestiegen und per Zufall, am gleichen Ort wieder ausgestiegen. Und dann haben wir ihn gefragt, ja, wie ist jetzt mit den Knie? Dann ist er dann mit seinen Stöcken so ein bisschen weitergekommen und hat gesagt, jetzt tut mir einfach die Hüfte weh. Zuerst war ich vertattert. Und dann musste ich sagen, ja gut, also bei diesen Schonhaltungen, die du jetzt die ganze Zeit hast, ist es auch nicht erstaunlich, dass wenn der Schmerz von den Knien nicht mehr da ist, jetzt die Hüfte ein bisschen weh tut. Und eins habe ich angefangen zu realisieren, die meisten Wunder, die geschehen, die komme ich gar nicht mit über. So viel, wenn ich am Betten bin, wirkt Gott sofort und ich komme es nicht mit über. So viel, wenn ich mit Menschen gebetet habe, ist überhaupt nicht das passiert, was ich erwartet habe. Aber die Leute, wenn du fragst, sind total berührt gewesen. Ich behaupte, die meisten Wunder, die geschehen, sind unsichtbar. Die merken wir gar nicht. Und da würde ich euch gerne ein bisschen herausfordern. Ja? Wenn ihr anfangen zu beten, schreibt doch mal auf, für was ihr gebetet habt. Und schaut später mal wieder drauf, was ist denn jetzt passiert mit diesen Sachen. Als ich das gemacht habe, bin ich blown away. Ich war richtig, richtig überwältigt gewesen, wie viel Gebet Jesus eigentlich erhört. Nicht zu beten etwas, das können wir alle locker mit Ja beantworten, nehme ich an. Aber wie viel? Bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das alle merken. Ich nicht. So, das ist ja nett, wenn ich solche Geschichten erzähle, ja? Aber was hat jetzt das mit euch zu tun? Lass mich euch fragen. Was ist das, was du zu bringen hast? Nicht da in der Gemeinde. Da in der Gemeinde ist wahrscheinlich einfach nur cool. Aber an den Ort, wo wir sonst sind, beim Arbeiten, in einem Verein, in der Nachbarschaft, wo auch immer ihr euch bewegt, was hast du zu bringen? Und ich mache einen Vorschlag. Nicht die Art von Evangelium, die ich gebracht habe. Die, die Leute zuerst im Boden runterhauen, damit wir es nachher wieder aufbauen können. Nein, versteht mich nicht falsch. Ich will nicht die Message. Ist etwas vom absolut Kostbarsten, was wir überhaupt haben. Nur, es kommt nicht mehr an. Ja? Und ich glaube, wir haben auch mehr zu bringen, wie ein bisschen Angst vor der Hölle. Ja? Was haben wir denn? Jesus ist mal gefragt worden, was ist denn das Wichtigste? Das absolut Oberwichtigste, was wir machen sollen. Und was hat er gesagt? Ihr kennt es, glaube ich, alle. Lieb Gott. Und die Nächsten, so wie dich selber. Das, was der Andrew immer gemacht hat und so keinem erfolgreich war, wo er so viele Menschen hat, der wirklich mit Jesus connecten. Ich würde euch gerne herausfordern. An dem Ort, wo wir sind, anfangen für die sieben Leute zu beten. Wir haben vorher gehört von den Freunden. Für die Freunde beten finde ich mega. Mega! Aber die kennen euch schon. Die wissen schon ganz viel von euch. Wie wäre es für eure Arbeitskollegen, für eure Nachbarn anzubeten? Wisst ihr, wenn ihr im Gespräch seid, wenn ihr im Austausch seid, dann erfahren wir immer wieder Sachen, die irgendwie herausfordernd sind, wenn wir für das anfangen zu beten. Kann sich ganz viel in ihrem Leben verändern, aber sie merken es nicht und ihr merkt es auch nicht, ausser ich frage nach. Und dann wird das ganze Spiel so richtig, richtig spannend, ja? Man kann nachfragen, du hast mir doch vor einer Woche erzählt. Ihr seid jetzt so herausgefordert, irgendwie mit deinen Nachbarn oder mit dem Job oder braucht eine neue Wohnung oder was auch immer das dann ist. Ist etwas passiert? Hat sich was verändert? Es ist erstaunlich, was dann die Leute erzählen. Und wenn ich sage, weißt du, ich kann eben dafür beten, darum frage ich so nach. Dann geht wie ein neues Fenster auf. Wenn ihr den Mut habt, sogar vorher schon herzustehen und zu sagen, weißt du was, komm, ich bete doch für das einmal und wir schauen, was passiert. Ich habe so viel Cooles schon erlebt mit Gott. Und dann etwas passiert. Dann haben ihr plötzlich Arbeitskollegen und Nachbarn und einen Freundeskreis, wo ihr nicht mehr evangelisieren müsst. Dann müsst ihr nur die Neugier noch ein bisschen am Leben erhalten, die dort ist. Das ist gewaltig, was da passieren kann. Wir hatten ganze Familienclans, die von einem Moment auf der anderen, nein, nicht von einem Moment auf der anderen, von einer Woche auf die andere, jeder Gott erlebt hat und jeder gefragt hat, und jetzt, was machen wir jetzt? Ich könnte euch Dutzende von Geschichten erzählen in diese Richtung. Wo einer angefangen hat zu beten für einen anderen, der hat Gott erlebt. Der hat weiter gebetet, ja. Die haben Gott erlebt und plötzlich war ein ganzes Umfeld transformiert gewesen. Wisst ihr, wenn so einen rauchen Kampfkünstler, ich weiss gar nicht, wie er das gemacht hat, aber der hat gesoffen wie ein Loch. Plötzlich ohne Bier an eine Party kommt. Das verändert schon wahnsinnig viel, einfach weil er so eine Begegnung mit Gott gehabt hat. Glaubt ihr, dass ihr etwas zu bringen habt? Ganz ehrlich, wenn Jesus mit euch ist und ihr diese Leute könnt durch Gebet mit ihm connecten, dann habt ihr mehr zu bringen als irgendjemand sonst auf dieser Welt. Und das Coole ist, die Herzen fangen einem an zu fliegen. Das wünsche ich jedem von euch. Dass das passiert, was ich erleben durfte dort in diesem MMA-Verein, dass die Leute zu euch kommen und sagen, du Rudi, du Heiri, Maria, wie auch immer ihr heisst, ich kenne euch leider nicht. Kannst auch noch für mich beten. Und ich will noch mehr von dem Gott kennenlernen. Wir alle können beten, das ist nicht schwierig. Wir alle könnten das machen, das ist absolut kein Problem. Ihr könnt im Nachhinein nachfragen, was ist passiert, und ihr werdet ermutigt sein. Viel. Nicht immer, aber viel. Wir können im Vornherein deklarieren, wir werden beten und eine Woche später nachfragen. Braucht ein bisschen mehr Mut, braucht vielleicht ein bisschen mehr Erlebnis schon. Ihr könnt direkt mit den Leuten beten, ab dann wird es richtig spannend. Aber manchmal ist es auch herausfordernd, ja? Das wissen die alles genauso gut wie ich. Aber wenn ihr das macht an einem Arbeitsplatz, das verspreche ich euch. Eure Arbeitskollegen werden nicht mehr die gleichen sein. Ihr müsst es nur eine Weile machen. Ich habe Lehrer, die in einer Schule anfangen zu beten. Nicht erlaubt. Du darfst nicht in einer Schule evangelisieren. Schwer verboten. Aber was kann irgendjemand dagegen sagen, wenn ein Kind plötzlich irgendwie fröhlich wird, der vorher deprimiert war, wenn jemand geheilt wird, der vorher krank ist und so weiter? Kann niemand etwas dagegen sagen? Die haben die offizielle Erlaubnis. Leute, die Jugendstrafanstalten, die einfach dürfen frei erzählen, weil man gemerkt hat, das transformiert alles. Das wäre in deinem Umfeld möglich. Lass dich darauf ein. Ich denke, das ist eine Frage, die Gott uns immer mal wieder stellt. Lass dich darauf ein. Vielleicht könnte die Lobpreisband nochmal raufkommen und einfach ein Lied spielen, das uns die Möglichkeit gibt, uns die Frage zu stellen. Oder Gott die Frage stellen, soll ich mich auf das einlassen? Habe ich wirklich so viel zu bringen? Willst du wirklich meine Leute in meinem Umfeld so erreichen? Und wer weiß? Vielleicht kommt ihr einen Namen über, vielleicht kommt ihr eine Person über, vielleicht kommt euch plötzlich etwas in den Sinn. Das wäre eine schöne Möglichkeit, zum Anfangen nochmal bewusst für Leute beten, damit sie Gottes Liebe erleben und andere Menschen werden.